Wenigen Tagen der 7 Wochen Passionszeit, die sind verstrichen und vielleicht waren die letzten Wochen noch ganz entspannt, vielleicht sind sie aber schon angekrochen gekommen, die ersten Gelüste nach Schokolade, nach einem leckeren Bierchen, einem guten Schluck Wein, dem Fernseher oder dem Spiel auf dem Handy, das wäre in meinem Fall auf jeden Fall so. Und für viele, die sich darauf einlassen, in der Passionszeit etwas zu fasten, etwas zu lassen, da wird sie in den nächsten Wochen wahrscheinlich häufiger zu Gast sein. Die Versuchung. Die vielleicht zuckersüßen oder gut gebrauten oder gut gekelterten Versuchungen in der Passionszeit, in der Fastenzeit, sie erinnern uns in diesen Wochen an zwei Dinge. Zum einen erinnern sie uns an die Versuchungen Jesu, nicht nur zu Beginn seiner Wirksamkeit, sondern gerade auch in seinen letzten Lebenstagen, an sein Ringen im Garten Gethsemane oder auch an die sarkastischen Kommentare während der Kreuzigung. Anderen hat er geholfen. Wenn er wirklich der Messias ist, so soll er sich jetzt selbst helfen. Aber auch an unsere Versuchung werden wir erinnert. Und nicht unbedingt an die zuckersüßen und gut gebrauten, sondern die schweren und dunklen Versuchungen, die wir im Leben bereits erlebt haben oder denen wir schon erlegen sind, aber vielleicht auch den Versuchen, in denen wir aktuell stecken, in denen wir uns ausgesetzt fühlen. Der heutige Predigttext, er erzählt von solch einer schweren und dunklen Versuchung, bei der es um Leben und Tod geht. Ich lese uns aus dem Johannesevangelium, aus dem 13. Kapitel, die Verse 21 bis 30, die Erzählung von der Ansage des Verrates des Judas. Machst du? Nach diesen Worten war Jesus im Innersten erschüttert und bekräftigte: Amen, Amen, ich sage euch, einer von euch wird mich verraten. Die Jünger blickten sich ratlos an, weil sie nicht wussten, wen er meinte. Einer von den Jüngern lag an der Seite Jesu. Es war der, den Jesus liebte. Simon Petrus nickte ihm zu, er solle fragen, von wem Jesus spreche. Da lehnte sich dieser zurück an die Brust Jesu und fragte ihn: Herr, wer ist es? Jesus antwortete: Der ist es, dem ich den Bissen Brot, den ich eintauche, geben werde. Dann tauchte er das Brot ein, nahm es und gab es Judas, dem Sohn des Simon Iskariot. Als Judas den Bissen Brot genommen hatte, fuhr der Satan in ihn. Jesus sagte zu ihm: Was du tun willst, das tu bald. Aber keiner der Anwesenden verstand, warum er ihm das sagte. Weil Judas die Kasse hatte, meinten einige, Jesus wolle ihm sagen: Kaufe, was wir zum Fest brauchen. Oder Jesus trage ihm auf, den Armen etwas zu geben. Als Judas den Bissen Brot genommen hatte, ging er sofort hinaus. Es war aber Nacht. Das Johannesevangelium, das erzählt in vielerlei Hinsicht ganz anders vom Leben Jesu, aber auch von seinen letzten Tagen auf dieser Erde, als es die ersten drei Evangelien tun. Und vielleicht habt ihr es schon gemerkt im Vergleich zu der Textlesung, die wir gerade von CD gehört haben. Der Evangelist ersetzt andere Schwerpunkte. Und das gilt auch für den letzten Abend, den Jesus mit seinen Jüngern verbringt. Er nimmt sich ganze 4 Kapitel Zeit, um zu erzählen, was Jesus beim letzten Abendmahl tut und vor allem, was er sagt. Und dazu gehört auch, dass Johannes die Erzählung über Judas Iskariot mehr Aufmerksamkeit schenkt, als es die anderen Evangelien tun. Und dazu gehört auch, dass die Art und Weise, wie Johannes über Judas Iskariot erzählt, sich in mancherlei Hinsicht unterscheidet von den Berichten, die wir in den ersten 3 Evangelien finden. Die Ausgangslage ist aber in allen Evangelien gleich. Genauso wie in den ersten 3 Evangelien berichtet auch der heutige Predigttext von der Situation, in der aus einem Nachfolger Jesu ein Verräter Jesu wird. Und es geht dabei nicht um irgendeinen Nachfolger. Mit Judas Iskariot geht es um einen Menschen, der zum engsten Jüngerkreis Jesu gehörte, zu seinen engsten Nachfolgern. Es geht um einen Menschen, der das Privileg und das Vertrauen Jesu genießt, in seinen letzten Lebensstunden noch Tischgemeinschaft mit ihm zu halten. Es geht um einen Menschen, der zu diesen 12 Leuten gehört, die der Evangelist am Anfang des 13. Kapitels als die Seinen Jesu bezeichnet und von denen Jesus in Vers 18 selber sagt, er liebt sie besonders und hat sie bewusst erwählt. Es geht um einen Menschen, der, obwohl von Jesus erwählt und geliebt, mit Jesus und seiner Gemeinschaft bricht. Und dass Judas zu diesen Menschen gehört, die Jesus erwählt hat und die er besonders liebt, das macht Johannes im Vorlauf unseres Predigtextes ganz bewusst deutlich. Das stellt er nochmal heraus. In den anderen Evangelien lesen wir etwas zu dem Motiv für den Verrat an Jesus. Matthäus 26, 15 haben wir gerade gehört. Da wird von einer aktiven Geldforderung durch Judas erzählt. Was wollt ihr mir geben, wenn ich euch dafür Jesus ausliefere? Dass Geld für Judas tatsächlich eine Versuchung war, das kommt auch bei Johannes vor, aber in Kapitel 12 erzählt er es etwas anders. Judas habe die Kasse geführt und habe die Jünger hintergangen, indem er die Kasse veruntreut und sich selbst bereichert habe. Aber zu den Besonderheiten von der Erzählung bei Johannes gehört, dass sich der Evangelist nicht an den Überlegungen darüber beteiligt, an welcher Stelle in seiner Persönlichkeit Judas erfolgreich versucht wurde. Vielmehr geht es Johannes um den grundsätzlichen Umstand, nämlich dass Judas erfolgreich versucht wurde. Und Johannes macht deutlich, dass diese Idee mit dem Verrat letztlich nicht auf seinen eigenen Mist zurückgeht, sondern auf den Satan. Für den Evangelisten ist klar, unabhängig davon, was genau für Judas zur Versuchung wurde, es war Satan und damit die Macht des Bösen, die ihn versucht hat mit dem Ziel, ihn aus der Beziehung Jesu zu ziehen. Und das hat funktioniert. Am Ende unseres Predigttextes verlässt Judas die Gemeinschaft. Aber das, was eigentlich zwischen Jesus und Judas stattfindet, das beschreibt der allerletzte Satz viel eindrücklicher. Und es war Nacht. Johannes ist der Evangelist, der immer wieder durch Gegensätze beschreibt, was das Leben mit Christus im Unterschied zum Leben ohne Christus bedeutet. Und einer der stärksten Gegensätze im Johannesevangelium ist der Gegensatz von Licht und Finsternis. Jesus ist das Licht der Welt. Es scheint in die Finsternis. So wird die Ankunft Jesu im ersten Kapitel des Johannesevangeliums beschrieben. Und Jesus sagt über sich selbst, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis umhergehen, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und es war Nacht. Johannes beschreibt hier nicht einfach nur den Zeitpunkt, die Tageszeit, als Judas den Raum verließ. Er beschreibt theologisch, was sich zwischen Jesus und Judas ereignet. Judas ist der Versuchung erlegen. Er hat sich vom Licht des Lebens abgewandt. Und nun geht er in die Finsternis. In den Berichten über die letzten Stunden Jesu geht es natürlich aber noch viel mehr um das, was dieser Verrat mit Jesus macht. Und auch in dieser Hinsicht unterscheidet sich die Erzählung des Johannesevangeliums von den anderen Evangelien. Bei Matthäus und Markus und Lukas, da erzählt Jesus mit stoischer Gelassenheit von dem bevorstehenden Verrat und spricht über den Verräter das Urteil aus, es wäre besser, wenn der Verräter nie geboren worden wäre. Für Johannes ist aber wichtig, dass was sich in der Beziehung zwischen Jesus und Judas ereignet, das bewegt Jesus innerlich. Nur er erzählt davon, dass Jesus betrübt war, im Innersten erregt, als er Judas als Verräter nennt. Und bei Johannes findet sich in dieser Situation auch kein Urteilsspruch über Judas. Was Judas tun wird, Das hat nun aber nicht nur eine Auswirkung allein auf die Beziehung zwischen Jesus und Judas, sondern ganz grundsätzlich auch auf das Leben Jesu. Die Versuchung des Judas bestand darin, Jesus zu verraten, so übersetzen es die meisten Bibelübersetzungen. Und der Verrat wiederum bestand darin, dem Hohen Rat der Juden eine Gelegenheit zu verschaffen, Jesus an einem ruhigen Ort mit möglichst wenig Zeugen gefangen zu nehmen. Im griechischen Text steht für diese Tat des Judas ein Wort, das mal wieder vielschichtig ist, wie so oft in den Urtexten der Bibel. Paradidomi. Es ist ein zusammengesetztes Wort aus Para und Didomi. Und Didomi bedeutet ganz grundsätzlich und ganz schlicht einfach geben. Para ist eine Präposition, die entweder das räumliche oder zeitliche Verhältnis bestimmt. Paradidomi meint vor allem hingeben, übergeben, überreichen, kann dann auch verraten heißen. Durch seine Handlung gab Judas Jesus in die Hände der Tempelwachen. Und die Vielschichtigkeit dieses Wortes gilt nicht nur dafür, ob es nun konkret hingeben oder übergeben oder überreichen oder verraten heißt, denn seit frühester christlicher Zeit ist dieser Begriff unmittelbar mit dem Tod Jesu am Kreuz verbunden. Es ist genau dieser Begriff, der vorkommt in Bibelstellen wie Galater 2, Vers 20. Soweit ich aber jetzt noch in dieser Welt lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. Paradidomi. Römer 4, 25. Wegen unserer Verfehlungen wurde er hingegeben. Paradidomi. Wegen unserer Gerechtmachung wurde er auferweckt. Nochmal Römerbrief, Kapitel 8, 32. Er hat seinen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns hingegeben. Paradidomi. Durch die Versuchung, der Judas erliegt, nämlich Jesus dem Hohen Rat zu verraten, ihn an den Hohen Rat auszuliefern, wird Judas schuldig an Jesus und damit zugleich an Gott. Und in diesem Wort Paradidomi verbinden sich die geschichtliche Handlung und wieder einmal die theologische Deutung der Versuchung, der Judas erlegen ist. Die konkrete Tat bestand bei Judas darin, Jesus den Tempelwachen den Zugriff zu ermöglichen. Die theologische Deutung ist, dass Judas Jesus durch seine Schuld, durch seine Sünde, dem Tod am Kreuz übergeben hat. Und an Judas Iskariot als einem der 12 engsten Jünger macht sich die bis heute bleibende Irritation fest. Warum ein Nachfolger Jesu, der in so einer engen Beziehung mit Jesus ist, sich so gegen seinen Meister wenden kann, ihn dem Tod am Kreuz übergeben kann. Und hier schließt sich eine weitere Frage an, nämlich, ist der Judas eigentlich ein Einzelfall? Jetzt könnten wir aus unserer Perspektive sagen, natürlich geschichtlich gesehen ja, nur er hat Jesus an den Hohen Rat verraten und ermöglicht, dass er gefangen genommen werden konnte. Interessant ist aber, dass in allen Evangelien davon berichtet wird, dass die Jünger anfangs ziemlich betrübt, aufgebracht, unsicher sind, wer von ihnen wohl der Verräter sein könnte. Die Darstellung des letzten Abendmahls von Leonardo da Vinci, die wir vorhin schon während der Textlesung gesehen haben, die fängt genau diesen Moment ein, als Jesus die Bombe hat platzen lassen und die Jünger miteinander irritiert, beschämt, unsicher und vorsichtig tastend miteinander darum ringen, wer wohl gemeint sein könnte. Unser Predigttext beschreibt die Jünger in diesem Moment als aporumenoi. Das zugehörige Hauptwort im Griechischen heißt aporia und deutsch aporie. Gedankliche Sackgasse ist so die gängige Übersetzung der aporie. Die Jünger blicken sich ratlos und auch verlegen an, wen von ihnen Jesus wohl meinen könnte. Wahrscheinlich ist selbst Judas in diesem Moment noch nicht klar, dass er es sein wird. Die Ratlosigkeit und auch die Verlegenheit der Jünger insgesamt zeigen jedenfalls, von ihnen kann keiner mit Sicherheit über einen anderen sagen, dass er der Verräter ist. Und offenbar kann auch keiner von ihnen mit Sicherheit über sich selbst sagen, dass er es nicht ist. Und auch in dieser Hinsicht macht der Evangelist Johannes etwas anders in seiner Erzählung. Er verstärkt nämlich die Unsicherheit der Jünger in zwei Punkten. Zum einen bleiben Unsicherheit und Irritation sogar bestehen, nachdem Jesus den Judas als Verräter enttarnt hat. Er hat ihm den eingetauchten Bissen gegeben, hat zu ihm gesagt, das, was du tun musst, das tu bald. Und die Jünger sind offenbar immer noch so in ihrem Nachdenken und Grübeln im Kopf drinne, dass sie den Zusammenhang gar nicht begreifen. Und sich denken, ach, der Judas soll noch schnell einkaufen gehen, bevor die Läden vor dem Passafest zumachen. Oder er soll noch schnell eine Spende überreichen gehen. Und zum anderen ist zu beobachten, dass in der Erzählung von Johannes Petrus ganz und gar nicht von Selbstbewusstsein und Leidenschaftsbereitschaft strotzt. In den anderen Evangelien, da gibt es diesen kurzen Dialog zwischen Jesus und Petrus, wo Jesus auch dem Petrus sagt, du wirst mich verleugnen, und Petrus sagt ganz euphorisch, ich gehe mit dir ins Gefängnis oder sogar in den Tod. Bei Johannes scheint es gerade Petrus zu sein, der die Ungewissheit am wenigsten aushält, wen Jesus wohl als Verräter meint. Denn er ist es, der den Lieblingsjünger animiert, nachzubohren und nachzufragen, wer denn gemeint sein könnte. Insgesamt scheinen die Jünger in den Augen des Evangelisten Johannes sensibler und sich dessen noch mehr bewusst zu sein, dass die Versuchung auch sie treffen könnte. Tatsächlich hat der Evangelist Johannes mit seinem Bericht von der Enttarnung des Verräters Jesu nicht allein nur die geschichtliche Ebene im Blick. In diesem Abschnitt steckt auch ein Spiegel für uns als Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu heute. Wie steht es um unsere Versuchungen, denen wir in unserem Leben bereits ausgesetzt waren? Wie steht es um uns und unsere Versuchungen, in denen wir vielleicht gerade mittendrin stecken oder die uns erst noch bevorstehen? Wie steht es mit den Versuchungen, denen wir bereits erlegen sind in der Vergangenheit oder denen wir jetzt zu erliegen drohen? Wo sind unsere Angriffspunkte für die Versuchungen des Satans im Blick auf Geld und Materielles, im Blick auf Sicherheit, Anerkennung und Liebe, Gesundheit, Wohlergehen, Zufriedenheit? Wie oft ist es schon in unserem Leben Nacht geworden, weil wir uns von Christus aus dem Licht abgewandt haben? Wie oft haben wir Christus durch Sünde und Schuld schon dem Kreuz hingegeben? Leonardo da Vinci hat Jesus und die 12 Apostel auf seiner berühmten Darstellung des letzten Abendmahls im Mailänder Dominikanerkloster nach lebenden Vorbildern gemalt. Und wenn wir 1494 bis 97 gelebt hätten und zufällig in Mailand gewesen wären, für welche Person hätte er wohl uns als Modell ausgewählt? Leonardo hat sich ausgiebig darüber Gedanken gemacht, welche Charaktereigenschaften er mit Jesus und den Aposteln verbindet, und danach Menschen gesucht, in deren Gesichtszügen er die jeweiligen Charaktereigenschaften wiedererkannte. Es ist ein kunstgeschichtliches Fakt, dass Leonardo dieses Gemälde lange Zeit nicht zu Ende malen konnte, weil er einfach die passenden Modelle für Jesus und Judas nicht fand. Und hier setzt nun eine Legende ein, die auf eindrückliche Weise die Gedanken aufnimmt, die schon der Evangelist Johannes mit unserem Predigttext seinen Leserinnen und Lesern mitgeben möchte. Und deswegen möchte ich euch diese Legende gerne erzählen als Veranschaulichung. Auf der Suche nach den restlichen beiden Modellen für sein Gemälde, da war Da Vinci mal wieder unterwegs, überquerte einen Fluss auf einem Fährboot, und da fiel ihm der Fährmann auf. Es war ein wunderschöner junger Mann, der hatte ganz gleichmäßige Gesichtszüge und hat mit ganz ruhigen Bewegungen das Boot vorangebracht. Er schien irgendwie ganz erfüllt von Frieden, einer in sich gefestigten Persönlichkeit. Und Leonardo dachte in dem Moment, Mann, das ist mein Jesus-Modell. Und er heuerte diesen Menschen erfolgreich als Modell für Jesus an. Der Kopf des Judas blieb aber immer noch frei. Und es verging nochmal eine lange Zeit, bis er dann ein passendes Modell für eben diesen letzten Jünger fand. Während eines Spazierganges flog neben ihm die Tür einer Kneipe auf und ein betrunkener Mann wurde herausgestoßen. Leonardo ging hin, hilft dem Mann auf und als er sich mit seinem Gesicht zu Leonardo drehte, da war Leonardo sofort klar, das ist mein Judas. Dieser Mann war gezeichnet vom Alkohol, hatte verquollene Züge, einen boshaften Blick, ein elendes Schicksal stand in seinen Augen und man hätte ihm alles zugetraut. Dieser Mann wäre bestimmt fähig gewesen zum Mord, zum Verrat und zur Auslieferung selbst eines Freundes. Das war für Leonardo dann der Judas. Und in den darauffolgenden Tagen malte Leonardo sein Modell, bezahlte den Mann immer wieder in flüssiger Währung. Und dann, wenn der Alkoholspiegel abzusinken drohte und er Nachschub brauchte. Und kurz bevor Leonardo dabei war, das Porträt von Judas zu vollenden, fiel der getrübte Blick des unglücklichen Mannes nebenbei auf das Gesicht des Jesus auf dem Wandbild. Im Nu ging eine Veränderung in ihm vor. In seinen Augen blitzte Erkennen auf. Der Mann sprang auf, er schien bis ins Innerste getroffen zu sein und in einer riesigen Gemütsaufwallung verließ er das Kloster und rannte raus. Leonardo dachte zuerst, dass dieser betrunkene Mann von der Anmut und Ausstrahlung seiner Christusdarstellung so angerührt gewesen sei, dass er es nicht mehr ausgehalten hätte, das Bild anzuschauen. Aber seine Nachforschungen ergaben etwas anderes. Der so heruntergekommene Mann war durch verschiedene Schicksalsschläge immer tiefer gesunken. Ursprünglich war er fleißig und erfolgreich im Beruf, hat ein normales Leben geführt. Erst der Tod der Frau, dann der Verlust seiner Arbeitsstelle, der damit verbundene gesellschaftliche Abstieg, die hatten ihn zum Alkohol und damit auch in die Gosse gebracht. Und der Schankwirt, der ihn rausgeschmissen hatte, der wusste auch noch, welchen Beruf dieser Mann früher hatte. Er war Fährmann. Und Leonardo ging in dem Moment auf, der Christus des Wandbildes hatte dem Judas sein eigenes früheres Gesicht gezeigt. In wenigen Jahren war aus Jesus ein Judas geworden. Der Evangelist Johannes erinnert uns mit seiner Schilderung des Verrates des Judas daran, dass nicht nur Judas, sondern jeder Nachfolger Jesu in der Gefahr steht, versucht zu werden und der Versuchung auch zu erliegen. Die Macht des Bösen wird immer wieder versuchen, uns vom Licht in die Finsternis zu ziehen. Und auch die Legende von Leonardos Modell für Jesus und Judas ist eine Veranschaulichung dafür, wie sehr ein Mensch in einem Moment seines Lebens im Licht sein kann und in einem anderen Moment seines Lebens in die Finsternis abdriftet. Und vielleicht erinnern uns der heutige Predigttext, aber auch diese Veranschaulichung, nicht nur an die kleinen Versuchungen der nächsten Wochen, sondern an die Situation in unserem Leben, in denen wir durch Schuld und Sünde Christus verraten und ans Kreuz hingegeben haben. Als Nachfolgerinnen und Nachfolger, die nach Ostern leben, leben wir jetzt dennoch in der Gewissheit und in der Hoffnung, dass gerade das Kreuz zu dem Ort geworden ist, an dem sich unsere Finsternis, unsere Nacht wieder in Licht verwandeln kann. Das Licht scheint in die Finsternis. Und es scheint uns gerade von dem Ort entgegen, an dem unsere Schuld und Sünde Christus gebracht haben. Wenn wir uns heute mit der Erzählung von Judas Iskariot befassen, der von einem engen Jünger zu einem Verräter wurde, der Jesus dem Kreuz übergeben hat, wenn wir uns durch den Evangelisten daran erinnern lassen, wo wir selbst in Vergangenheit und Gegenwart uns durch Versuchung aus dem Licht in die Finsternis haben ziehen lassen, so gilt auch für uns dennoch die große Hoffnung, Hoffnung, dass es Rettung gibt aus der Dunkelheit. Rettung trotz Schuld und Sünde. Rettung trotz, dass wir Jesus und unsere Beziehung zu ihm verleugnet oder sogar verraten haben. Der Evangelist Johannes berichtet im 6. Kapitel, dass Jesus gesagt hat: Es ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich keinen von denen verliere, die er mir gegeben hat, sondern dass ich sie auferwecke am letzten Tag. Während des letzten Mahls sah es so aus, dass Jesus Judas verloren hätte. Solange ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast. Und ich habe sie behütet und keiner von ihnen ging verloren, außer dem Sohn des Verderbens, damit sich die Schrift erfüllt. Das sagt Jesus in Johannes 17 in seinem sogenannten hohepriesterlichen Gebet, das er für die Jünger vor Gott hält. Aber es ist nicht das letzte Wort Jesu über Judas. Selbst Judas, der Sohn des Verderbens, ist noch eingeschlossen in die letzte Fürbitte, die Jesu für seine Jünger hält, und zwar für alle, die Gott ihm gegeben hat. Er sagt: Vater, ich will, dass alle, die du mir gegeben hast, dort bei mir sind, wo ich bin. Sie sollen meine Herrlichkeit sehen. Die Fürsprache Jesu gilt selbst dem größten Verräter. Amen. Wir wollen uns eine Zeit nehmen, in der wir das nachwirken lassen können, was wir in der Predigt gehört haben. Wir wollen diese Zeit bewusst mit Liedern, mit Singen, mit Anbetung verbringen und werden jetzt dazu eine Anbetungszeit haben.